Die Hoffnung hat uns jetzt beschäftigt in diesen Tagen. Und ganz ehrlich gesagt, ist mir in diesen Tagen jetzt unglaublich viel Hoffnung hier entgegengekommen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, für das warme Willkommen, das anhalten geblieben ist bis jetzt. Herzlichen Dank für alle Begegnungen, für alle Versorgung und für alles hier sein können. Ich glaube, wo Menschen in so einer großen Gastfreundschaft leben, da beginnt ganz viel an Hoffnung. Da wächst Hoffnung, da ist Raum, dass Hoffnung wachsen und blühen kann. Wir sind in diesen Tagen an verschiedenen Schritten vorbeigekommen. An der Geschichte der Ruth, auf Hoffnung hin vertrauen. Ruth hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Sie hat sich tapfer und mutig in all ihrem Lebensmangel für Hoffnung entschieden. Ganz praktisch in ihrem Leben. Dann ist ein Schritt gegangen und hat erlebt, dass aus ihrem Mangel ein Segen auch erwächst. Oder die Jünger Jesu, Hoffnung inmitten stürmischer Angst. In dieser Frage, die dahinter steckt, wem vertraue ich denn? Diesem Sturm, der mir so viel Angst macht? Oder Jesus, der mit mir im Boot sitzt? Und gestern Abend Elisa und seine Prophetenjünger, die Frage der Generationen, dass wir in den Generationen einander brauchen, die Jungen und die Alten einander brauchen und wir nur miteinander Hoffnung und Zukunft gestalten können. Nur miteinander. Heute nun nochmal, die Hoffnung lebt. Wie Jesus uns zu Hoffnungsträgern macht. Ich lese uns eine kleine Episode aus dem Markus-Evangelium als Predigtext. Markus 1. Und am Morgen noch vor Tage stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Orte, dass ich dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Hoffnung. Die Hoffnung lebt. Am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Eine einsame Stelle und betete. Wenn wir uns die Geschichten über Jesus, die Berichte vergegenwärtigen, dann merken wir, stürmische Zeiten kannte Jesus noch und noch. Da war vieles unruhig, vieles schwierig. Manches Mal hat er die Stille gesucht und die Menschen sind ihm nachgelaufen. Jesus kannte alles das reichlich. Und Jesus steht auf am frühen Morgen, sucht eine einsame Stelle und betet. Und ich glaube, das ist mehr als eine Atempause, die man immer mal wieder im Leben auch braucht, auch im Alltag immer wieder braucht. Es ist mehr als eine kurzfristige Lösung, mal zu gucken, dass man wieder zu Kräften kommt und dann kann es weitergehen. Ich glaube, an dieser Stelle zeigt sich, dass Jesus etwas davon wusste. Nicht nur etwas, sondern dass Jesus wusste. Es gibt einen Ort der Entscheidung, und den muss ich aufsuchen. Ich brauche solch einen, diesen Ort der Entscheidung. Den Ort der Orientierung, den Ort der Klärung, der Wegweisung, der Wegfindung, damit ich mich in dem Gestrüpp und dem Tohuwabohu des Alltags nicht verlaufe und nicht verzelle. Wenn es einem Leben Prioritäten setzen will und damit seine Kraft wirksam machen möchte im Leben, braucht solch einen Ort der Entscheidung. Bei uns sind die Orte der Entscheidung ja oft verbunden mit irgendwelchen Aktionen, was wir so tun. Aber der Ort der Entscheidung ist nicht der Ort unserer Aktionen. Es ist nicht der Ort, wo wir vor Menschen stehen, sondern es ist wir bei Jesus, der Ort, wo wir vor Gott stehen. Das ist der Ort, der Moment der Entscheidung, der unseren Tag und unseren Alltag entscheidet. Nicht der Ort, wo wir vor Menschen stehen. Das kommt dann auch und das braucht es auch, dass wir einander zuwenden, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir uns den Fragen und Aufgaben des Tages, den Freuden und Mühen des Tages stellen. Das braucht es auch. Aber von Jesus kann man lernen, der Tag beginnt mit diesem Ort der Entscheidung. Jesus geht hinaus in eine einsame Stelle und betete dort. Nicht, wo wir vor Menschen stehen, entscheidet den Tag, sondern wo wir vor Gott stehen. Menschen, die in unsere Kommunität kommen, auch unsere Freiwilligen, die in unserer Kommunität sind, die seit Jahren mit uns leben, denen, da gibt es nicht so arg viele Regeln bei uns. Aber es gibt so eine Übung, die von Anfang an unsere Gemeinschaft, die nun über 50 Jahre alt ist, bald 60, die mit uns geht. Und das ist diese Übung, den Tag mit einer Stille zu beginnen. Einen einsamen Ort, wenigstens einen Ort für sich. Auch in einer Kommunität ist es nicht immer so einsam. Aber wenigstens einen Ort für sich zu haben, um Gott zu begegnen. Den Tag mit Gott zu beginnen. Und ich erlebe es in meinem Alltag immer wieder selber. Das ist der Moment der Entscheidung. Wie ich sozusagen meinen Tag aufs Gleis setze, auf welches Gleis ich ihn setze. Vielleicht kennen Sie diesen Satz. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Was ist damit gemeint? Wer sich Gott begegnet, ob es jetzt kniet oder nicht, aber wer Gott begegnet, der wird den Tag anders begegnen können. Und die Frage, die uns sozusagen von Jesus in diesem Bericht an dieser Stelle gestellt wird, ist die Frage: Kenne ich meinen Ort, der alles entscheidet? Meinen Ort, der mir Kraft und Klärung gibt und Orientierung. Meinen Ort, der mich in diesen Tag hineingehen lässt. Der Bericht geht weiter im Matthäus-Evangelium. Und Simon, Petrus und die, die bei ihm waren, die eilten Jesus nach. So weit, so gut mit dem einsamen Ort und die Stille. Also sie eilen Jesus nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Kerl, hätte er vielleicht noch hinterhergeschoben. Der Petrus, wenn er nicht gerade aus Galiläa gekommen wäre. Die Jünger eilen Jesus nach. Sie suchen ihn. Ich stelle mir diesen Petrus vor, mit großen Augen, als er ihn findet und sagt: Was macht der bloß da? Wir brauchen ihn. Mann, Jesus, jedermann sucht dich. Auf geht's. Power on. Zeit für Action. Erwartungen wollen bedient werden. Jedermann sucht dich. Vielleicht kennen Sie das auch. Erwartungen wollen bedient werden. Erwartungen, die andere in einen haben, an einen haben. Im Alltag ist man immer wieder mit Erwartungen konfrontiert. Und Jesus hat immer wieder das getan. Das ist nicht der einzige Bericht dieser Art. Jesus hat immer wieder das getan, dass er sich zurückgezogen hat in eine erwartungsfreie Zone. Denn in der Gegenwart Gottes steht nicht die Erwartung. In der Gegenwart Gottes steht das, was er uns schenken will. Das, was er uns geben will, wo er sich uns mitteilen möchte, in seiner Zuneigung, Freundlichkeit, in seiner Güte und Liebe, in seiner Stärkung auch unseres Lebens. Man darf sich durch die Erwartungen, die auf einen eindringen und die man durchaus auch wahrnehmen muss, aber nicht nervös machen lassen. Jesus lässt sich nicht nervös machen. Auch wenn ihn die anderen suchen und auch wenn es seine Jünger sind. Orte, Momente der Entscheidung sind nicht die der Erwartung und der Aktion. Es sind immer die der Begegnung mit Gott, der uns immer wieder zu sich einlädt. Das mag simpel klingen, aber es ist aus Erfahrung heraus wirksam. Der Gründer unserer Gemeinschaft pflegte einen Satz immer wieder zu wiederholen, der hieß: Große Türen drehen sich in kleinen Angeln. Große, schwere Türen, Tore, auch die größten Tore drehen sich in, da sind die Angeln etwas größer, aber immer noch verhältnismäßig klein. Und damit meinte er genau dieses. Die großen Dinge, die bewegt werden müssen, die vielleicht auch von uns in unserem Alltag bewegt werden müssen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Erwartungen, die wir zu erfüllen versuchen wenigstens, alles das dreht sich am Ende in einer kleinen Angel. Und diese kleine Angel ist mein Festgemachtsein an Gott. Und wir werden in dieser Welt Hoffnung nicht zeigen können, wenn wir uns nicht auskennen mit dieser kleinen Angel. Menschen, die aus der Gegenwart Gottes herauskommen, Menschen, die getragen von dieser Gegenwart Gottes in ihrem Leben, in ihren Alltag gehen, das sind Frauen und Männer, die zu Hoffnungsträgern werden. Und Jesus sprach: Lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Dieser Ort, den Jesus aufgesucht hat, der hat ihm Klarheit und Entschlossenheit geschenkt. Hier hieß es weiterziehen, an anderen Stellen heißt es bleiben. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber diese allmorgendliche Übung, dieses Aufsuchen des Ortes der Entscheidung, ist der Ort, der dem Leben Klarheit und Entschlossenheit schenkt. Klarheit und Entschlossenheit. Heute ist der 9. November. Manche sagen, das ist der Schicksalstag der Deutschen. Und das ist ja ein Tag, der mit ganz unterschiedlichen Dingen konnotiert ist. Man könnte an 1848 denken, diesen Demokraten Blum. Ich sterbe für die Freiheit, hat er ausgerufen. Dann ist er auch tatsächlich gestorben. Und der erste Versuch der Demokratisierung der Märzrevolution war gescheitert. Natürlich denken wir heute auch alle an 1938, Novemberpogrome gegen Juden, die Reichskristallnacht, diese Dunkelheit über unserem Land. Oder man denkt an 1989, Sie erinnern sich sicherlich an Günter Schabowski. Sie erinnern sich bestimmt, an meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Und dann ging die Mauer auf. Kenntnis jeder daher. Also auch viel Gutes ist an diesem Tag gewesen. Wir haben es vorhin gehört, der Wochenspruch: Selig sind die Frieden stiften. Also denen ist zu gratulieren, das meint dieses Selig. Denen ist zu gratulieren, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist unsere Berufung. So wie Jesus in diese Welt kam, um seinen Platz einzunehmen, aus dieser Stille und aus diesem Ort der Entscheidung heraus, voller Kraft und voller Klarheit und Entschlossenheit in seinen Tag zu gehen. Mit uns geht dieser Satz, in dieser Woche wenigstens, und sicher auch darüber hinaus, aber vor allem in dieser Woche als Wochenspruch: Selig sind die Frieden stiften. Und ich weiß nicht, ob Sie das Losungsbuch lesen. Wenn Sie die Losung heute Morgen gelesen haben, dann könnten Sie ahnen, wo das mit dem Frieden vielleicht beginnen könnte. Die Losung aus dem 5. Buch Mose heißt heute: So hütet euch, dass ihr den Bund des Herrn nicht vergesst und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt. Ausgerechnet an so einem 9. November. Kein Bildnis von irgendeiner Gestalt, weder menschlich noch ideologisch. Wer Klarheit und Entschlossenheit hat, der ist gewappnet vor Verführung aller Art. Wer vor Gott kniet, ich sag's nochmal, der kann vor Menschen stehen. Der Ort der Entscheidung wird zum Ort der Entschlossenheit. Und so wird er zum Ort der Hoffnung in unserer Welt, der Hoffnung auf Zukunft, der Hoffnung auf einen guten Weg. Und jetzt ist es nicht nur Jesus. Jesus hat dann seinen Jüngerinnen und Jüngern diesen Satz mitgegeben. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und ihr sollt sein. Ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Christen sind Hoffnungs- und Zukunftsmenschen. Und dazu braucht es uns in unserem Alltag. Ich habe einen Freund, der ist römisch-katholischer Priester. Wir sehen uns sehr selten. Aber immer mal in großen Abständen wieder besuche ich ihn oder nicht. Oder wir sehen uns dann und treffen uns und tauschen uns aus. Sonst immer mal so ein bisschen über E-Mail. Und als ich ihn vor vielen Jahren mal besucht habe in seinem Pfarrhaus, da hat er mir die Tür geöffnet und ich war erst etwas überrascht, dass er mir, das kann ich von ihm nicht, dass er mir in seiner Soutane entgegengekommen ist, also in seinem Maxi-Kleid, also seinem langen Kleid. Dann hat er gesagt, Hendrik, das ist wieder neue Mode. Und dann sagte er mir, das hat mich sehr beeindruckt, dann sagte er mir, weißt du, mir ist irgendwann aufgefallen, in unserem Dorf verschwinden Stück um Stück die Zeichen der Gegenwart Gottes. Also da gab es ein Kreuz an einem Weges, an einer Wegkreuzung, ein Kruzifix. Und aus dieser Wegkreuzung wurde dann ein Kreisverkehr gemacht und das Kruzifix wurde vom Bauhof abgetragen und keiner weiß, wo es gelandet ist, aber es kam jedenfalls nicht mehr zurück. Das heißt, es ist mir aufgefallen, die Zeichen der Gegenwart Gottes verschwinden. Und jetzt habe ich gemerkt, ich muss dieses Zeichen der Gegenwart Gottes sein. An mir muss man das sehen, dass Gott doch noch gegenwärtig ist in unserer Welt. Die Hoffnung lebt. Jesus will uns zu Hoffnungsträgern machen. Zu Menschen, die Hoffnung in diese Welt hineinbringen. Hoffnung, auch so ein OJC-Spruch aus den Anfängen unserer Gemeinschaft bis heute. Hoffnung ist unser Produkt. Nicht das, was wir produzieren, das schaffen auch wir nicht. Aber das, was wir anbieten, das, was wir weitergeben wollen. Wir Christen, das ist unser Produkt. Hoffnung, Hoffnung. Wir jammern nicht. Wir jammern nicht über eine böse Zeit und wir jammern nicht über böse Menschen. Sondern wir vertrauen Gott, weil wir diesen Ort der Entscheidung kennen und zeigen dies durch ein ganz konstruktives Leben. Solange Jesus lebt, so lange lebt die Hoffnung. Und er lebt immerhin ewig. Solange Jesus in uns lebendig ist, so lange ist auch Hoffnung in dieser Welt lebendig. Amen.